Welcome to this podcast.
Water Polo Expert Talk. Get the insights. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Episode des Water Polo Expert Talk Podcastes. Heute bei mir im Gespräch Peter Röhle. Ja, wie ihr es auch schon von den letzten Episoden gewohnt seid, gibt es auch von dieser Episode zwei Teile. Und im ersten Teil des Gesprächs unterhalte ich mich mit Peter über die aktuelle Situation der deutschen Bundesliga und wie man sie vielleicht auch wieder zu alter Stärke zurückführen kann. Also viel Spaß im ersten Teil des Gesprächs mit Peter. Sehr gut. Gut, ja, Peter, dann herzlich willkommen im Podcast, in der nächsten Episode. Wir gehen ja jetzt hier schon stark auf die 50 zu, also was die Episoden angeht. Also und daher herzlich willkommen nach Berlin. Freut mich sehr.
Dankeschön.
Ja, dass es geplatzt hat und geklappt hat. Und freue mich heute so ein bisschen, zum einen so über die Vergangenheit so ein bisschen zu unterhalten. Ja, und wie war es früher, wie ist es heute und wie kommen wir vielleicht so wieder in die Richtung, wo wir vielleicht schon mal waren. Das ist ja vielleicht auch ein ganz spannender Aspekt dann bei der Geschichte. Ich sag mal, wenn man sich jetzt so die Titel und Sachen anschaut hier im Netz, was du gewonnen hast oder erreicht hast als Spieler oder als Funktionär, da müssten wir wahrscheinlich nochmal einen zweiten Termin machen. Aber vielleicht für die 2-3 Zuhörer, die dich jetzt wirklich, ich sag mal, nicht kennen, was ich jetzt nicht glaube, vielleicht nochmal von deiner Seite aus einfach mal von dir aus eine kleine Vorstellung.
Ja, also ich sage mal, ich kann das nicht sagen, wie häufig ich deutscher Meister geworden bin, das weiß ich gar nicht, muss ich dazu sagen. Irgendwie war mit Sicherheit eine Zahl, die über 10 lag oder deutlich über 10 lag. Und als Trainer habe ich, ich glaube, 8-mal oder sowas auch mal eine deutsche Meisterschaft mit Spandau gewonnen, was natürlich die entscheidenden und tollen Erlebnisse waren, dass wir mit Spandau in den 80er Jahren 4-mal den Europapokal der Landesmeister, so hieß das damals, heute nennt sich das ja Champions League, gewonnen haben und 2-mal den internationalen, den europäischen Supercup. Das war natürlich riesig, wobei da natürlich zu erwähnen ist, dass gerade bei dem 1986, bei dem zweiten Sieg dort in Zürich im Supercup, wie gesagt, wir unseren Trainer, den Alfred Bahlen, in der damaligen Zeit auf tragische Art und Weise im Prinzip fast vom Beckenrand weg verloren haben. Er bekam ja damals einen Hirnschlag, von dem er sich nicht mehr erholen konnte und ist damals gestorben. Das war also, wie gesagt, eine Situation, die auch sehr prägend war. Ein fantastischer Erfolg, das zweite Mal hintereinander, wie gesagt, die größte Vereinstrophäe zu gewinnen und im gleichen Moment den Trainer zu verlieren. Das war, ich sage mal, ein tragischer Moment. Ja, der Nationalmannschaft, wie gesagt, war natürlich Olympia mit einer Bronzemedaille, das war toll und wir haben gut Medaillen gewonnen bei einer Weltmeisterschaft, 2-mal Europameister und auch noch Medaillen bei einer Europameisterschaft, Weltcup haben wir auch mal gewonnen. Das ist alles lange, lange her und man hat das damals so hingenommen und war eigentlich unzufrieden, weil man ja eigentlich noch viel mehr wollte oder man der Meinung war, dass man ja dann noch höhere Medaillen verschenkt hat und da konnte man gar nicht wirklich genau fühlen, wie sensationell toll das für uns damals war. Und heute rennen wir mehr oder weniger danach, um Meisterschaften teilnehmen zu können. Ja, und das ist im Prinzip alles sehr, sehr traurig, wenn man das so mal vergleicht. Aber es war, wie gesagt, auch tatsächlich eine komplett andere Zeit.
Ja, und wenn du sagst, eine komplett andere Zeit und irgendwie hat man das damals in der jeweiligen Situation gar nicht so wahrgenommen, was man da jetzt so erreicht hat, ne? Das sagtest du ja gerade, würdest du sagen, dass das heute irgendwie, anders ist oder würde man sich das bei vielen Spielern oder Athleten irgendwie mehr wünschen oder liegt das jetzt wirklich nur an der Zeit oder ist das auch so eine Einstellungsgenerationensache? Das ist ja sehr vielfältig wahrscheinlich, ne?
Ja, das ist gar nicht so leicht, ich sage mal, in 2-3 Sätze zu fassen. Wir haben, ich sage mal, wenn man jetzt das mal aus Berliner Sicht aus nur betrachtet, aber das ist wahrscheinlich auch weitgreifender in Deutschland, ist, ich sage mal, mit dem Fall der Mauer in Berlin schon eine ganze Menge passiert. Ja, also einmal war natürlich das Finanzielle schon eine ganz andere Geschichte und man hat, ich sage mal, so viele Sportarten dazu bekommen in der Stadt und hatte nicht mehr sowas wie ein Alleinstellungsmerkmal vom Wasserball her, dass man sagt, man war in West-Berlin damals, ich sage mal, die Einzelmannschaft, die international so einen großen Erfolg hatte und die Unterstützung von der öffentlichen Hand war damals ja fantastisch. Ja, wenn man sich überlegt, wie wir uns also entsprechend vorbereitet haben, das war schon toll. Das ist, ich sage mal, jetzt der Gesellschaft geschuldet natürlich alles auch ein bisschen anders gewesen. Die Mediengesellschaft, die sich also, wie gesagt, in den letzten 20 Jahren immer weiter entwickelt hat. Und wir sind im Prinzip, sage mal, vielleicht stehen geblieben. Ja, man redet natürlich auch von einer Randsportart oder sowas. Aber toll in der jetzigen Zeit ist, dass wir, ich sage mal, so ein Portal wie jetzt, wo wir uns gerade eben bewegen, dafür haben, uns mal ein bisschen bekannt zu machen. Wir können jetzt im Netz Spiele sehen, die gestreamt sind. Aber das war ja lange Zeit, wenn man jetzt mal so die letzten 10, 15 Jahre zurückliegt, nicht der Fall. Und da waren wir aus den Medien im Prinzip also komplett verschwunden. Mhm. Und was ich sage mal, dass das wirklich Bemerkenswerte und auch nicht Schöne dabei ist, dass man, ich rede jetzt immer nur noch von der Berliner Zeit, dass die Namen aus den 80er Jahren teilweise bei Leuten viel, viel bekannter noch sind als, ich sage mal, die Namen der Nationalspieler aus der jetzigen Zeit. Und das ist eigentlich ja, ich sage mal, wirklich, da sieht man, wo man steht und wie man da sich in der Öffentlichkeit bewegt. Und da ist man ja, sagen wir mal, auch wenn man jetzt aus Spandauer Sicht sieht, also teilweise auch selber schuld, weil wir, ich sage mal, eigentlich zu wenig Leute sind, die für die heutige Zeit, ich sage mal, für das arbeiten, was wir eigentlich machen wollen. Das ist in den anderen Vereinen, glaube ich, nicht anders. Es sind immer nur noch ein paar Leute. Dieses Ehrenamtliche ist, sage mal, immer weniger geworden. Die Menschen überlegen sich ganz deutlich, also lohnt es sich, ich sage mal, diesen Sport zu treiben, mit dem man also, wie gesagt, nicht reich werden kann, oder kümmere ich mich um meine Karriere, um den Beruf, um mein Studium? Und viele Spieler hören, ich sage mal, relativ zeitig auf zu spielen, die noch weiterspielen können. In den Vereinen ist es schwierig. Früher war das einfach, Wasserfläche zu bekommen. Heutzutage bezahlt man für Wasserfläche. Das ist für viele Vereine ein Riesenproblem. Und ich sage mal, Feierabendtrainer sind tolle Menschen, die sich dafür bemühen und arbeiten für die Vereine. Aber das reicht nicht aus, um international Schritt zu halten, um deswegen dort also professionell so zu arbeiten, dass nicht ein Trainer am Beckenrand steht mit vielen Spielern, sondern es muss mehrere Trainer eigentlich geben, dass man differenziert trainieren kann, dass man, ich sage mal, also morgens sowie auch abends, ich sage mal, die Leute weiterbildet und sowas, die Spieler weiterbildet. Und das ist, ich sage mal, von der Organisation her in Deutschland weit in den Vereinen halt sehr, sehr schwierig. Viele, viele sind bemüht und versuchen das auch, aber sie haben halt nicht die entsprechenden Voraussetzungen, nicht die entsprechenden Gelder, um da, ich sage mal, von der Basisarbeit her so zu arbeiten, weil es gibt ja einen Vereinssterben, das muss man ja sagen. Wenn ich mir überlege, wie viel, ich habe gerade gestern ein Gespräch geführt, es gibt in Berlin keine wirkliche Liga mehr. Und früher hat in West-Berlin, ich sage, fast jeder Bezirk ein oder zwei Mannschaften gehabt. Ja, und das ist nur ein kleiner Kreis, die verschwunden sind. Und wenn ich dann mir überlege, so große Mannschaften wie Rote Erde Hamm oder jahrelang auch Hohenlimburg, die Würzburger kämpfen jetzt wieder so ein bisschen, die waren top, war auch international top, die sind im Prinzip verschwunden. Da kann man viele, viele andere Mannschaften nehmen, ja, speziell auch im Westbereich. Überall, wie gesagt, tun sich Vereine zusammen, um überhaupt noch spielen zu können. Und wenn die Basis immer kleiner wird, ist es natürlich super, super schwer in der Spitze, ich sage mal, solche Leistungen zu bringen, um dann mal, ich sage mal, Medaillen auf großen Meisterschaften zu gewinnen.
Ja, dasselbe Phänomen stellen wir jetzt auch gerade fest, ne? Mit der zweiten Liga beispielsweise ist klar, das ist jetzt vielleicht noch ein, zwei Niveaus darunter sozusagen, ne? Aber das ist grundsätzlich gleiche strukturelle Problem, ne? Also dass wir jetzt mit Laatzen quasi in der zweiten Liga Ost mitspielen, um andere Mannschaften oder wirklich mal eine richtige Saison spielen zu können, ne? Weil es sind irgendwie immer nur die zweiten Mannschaften von den ersten Mannschaften, die in der Bundesliga spielen. Und das macht dann natürlich auf Dauer auch weder Spaß, noch kann man sich irgendwie weiterentwickeln. Also es macht dann mit 3-4 Mannschaften im Norden nicht wirklich mehr Spaß.
Das ist auch schwer zu sagen, wie man das, also ich habe da jetzt auch keine wirkliche Patentlösung, wie man das ändern soll, weil im Endeffekt lösen solche Probleme alte Spieler, die aufgehört haben, Wasserball zu spielen und Lust haben und vor allen Dingen auch Zeit haben. Lust gibt bestimmt viele, die Lust haben, aber auch die Zeit haben, zu sagen, ich setze mich dafür ein oder ich gebe meine freie Zeit dafür, um, ich sage mal, Leute zu entwickeln, Mannschaften zu betreuen und sowas. Und es ist ja nicht nur, dass am Beckenrand stehen und, ich sage mal, die Mannschaften coachen, sondern es geht ja auch um das Gesamte drumherum. Wenn man sagt, man hat ja Schwierigkeiten, Leute zu bekommen, die am Kampfgericht arbeiten, sage ich mal. Das sind Schiedsrichter zu regenerieren und sowas. Das ist ja an allen Ecken, wo man sagt, wir brauchen Menschen, die bereit sind, dafür zu arbeiten.
Ja, und Bekloppte in jeder Lebenslage sozusagen oder auf jedem Level, ne? Also dann die Trainer und die ehemaligen Spieler vielleicht als ein bisschen bescheuerter im positiven Sinne und dann halt die ganzen Randleute, Eltern und Betreuer, die sich dann halt auch mal an den Protokolltisch setzen und sich dann da vielleicht mal ein bisschen reinarbeiten und schlau machen, ne? Also diese ganzen Rahmenbedingungen, das ganze Umfeld da zu bespielen und zu besetzen, das ist in der Tat nicht mehr so einfach wie vor ein paar Jahren war. Genau. Ja. Aber genau das, was du sagst, diese positiven Bekloppten, deswegen gibt's ja halt die großen Vereine auch noch. Ne? Also egal, ob das jetzt, sage ich mal, ihr mit Spandau seid oder ob das Waspo ist oder diese positiven Bekloppten, die halten das Ding am Laufen, sage ich jetzt mal. Ne? Das ist wahrscheinlich so.
Ja, und wie gesagt, man freut sich über jeden Bekloppten mehr.
Der offizielle Aufruf für wir brauchen mehr bekloppte Wasserball-Enthusiasten.
Na klar.
Aber ist so. Ja, also ich glaube auch dieses Thema, was du vorhin sagtest, mit der, dass man gar nicht mehr in der Öffentlichkeit stattfindet, ne? Ich glaube, das ist auch ein sehr, sehr großes Problem, wo ich ja auch ein großer Befürworter bin, dass es jetzt halt gerade diese ganzen Möglichkeiten gibt, der Streaming-Dienste und man kann selber was aufnehmen, man kann selber was hochladen, jeder wird irgendwie zum Produzenten. Nichts anderes war ja eigentlich auch der Hintergedanke des Podcasts, ne? Und
der
Corona-Situation.
Man muss Leute haben, die das machen. Also wir wissen grundsätzlich, was wir alles machen müssen, aber jetzt, wenn ich aus meiner Sicht das erstmal sage, es fehlt einfach Frauen und Manpower, ja, in diesem Bezug.
Genau.
Ich nehme mir die Zeit und ich mache das, ja.
Ja, also wie du sagst, ne, jeder weiß eigentlich, was zu tun ist. Jeder steht vor der To-Do-List und keiner sagt, ich mache jetzt mal was oder ich fange jetzt mal an. Ja, also dieses Machen, da scheitert es dann oft dran, ne? Also weil wahrscheinlich die negativen Auswirkungen, aber die Begleiterscheinung dessen, dass man dann sagt, man macht es, vielleicht für viele noch zu groß sind. Ja, aber je mehr Leute machen, desto mehr könnte man halt machen in Summe. Ja. Ne? Also desto weniger muss jeder Einzelne machen.
Ja, es müssen Teams sein. Auch keine Einzelperson ist toll, aber man muss sich Teams bilden. Wenn man sagt, man hat ein Team in der Mannschaft, was Wasserball spielt, das ist toll, aber diejenigen, die das Team betreuen, die müssen auch im Team zusammenarbeiten, ja, und müssen, ich sage mal, gemeinsame Ziele haben. Und sich also gegenseitig vertrauen und in der Lage sein, dafür also auch Zeit zu investieren. Das ist einfach so.
Ja. Ja, ich glaube, deswegen, sage ich mal, machen das ja auch viele Ehemalige irgendwie, dass sie sich jetzt quasi in solche Situationen bringen, dass sie halt da irgendwie noch mehr Engagement zeigen können. Ne? Also egal, ob jetzt als Trainer, als Schiedsrichter oder als Funktionär oder als sonst was. Aber als Trainer liegt dann natürlich am nächsten wahrscheinlich, das denke ich mal. Aber apropos positiv bekloppt, ich meine, du hast ja jetzt jahrelang mit einem positiv Bekloppten, dann mit dem Hagenstamm in Berlin zusammengearbeitet, auf vielen Stationen. Konstellationen und Konstellationen jetzt im Duellgedanken, Kontrahentengedanken jetzt mit Sefi auch dann jahrelang und mit Seide jahrelang sich wie soll ich sagen, konstruktiv vielleicht duelliert. Aber wie würdest du das beschreiben? Also diese beiden positiv Bekloppten, also ich meine irgendwelche, also die Gemeinsamkeit, dass sie jetzt wirklich für das brennen, was sie tun, das kann man jetzt, glaube ich, beiden nicht absprechen, ne? Aber
Gottes Willen. Also das, was der Carsten Seehafer da in den letzten Jahren auf die Beine gestellt hat, wie gesagt, egal was jetzt da seine persönliche Motivation war, das ist schon richtig toll für den deutschen Wasserball, dass das also so, dass er da auch, wie gesagt, viele Jahre jetzt so nachhaltig daran gearbeitet hat. Das ist auch, wenn mit einem weinenden Auge ich sage, wir natürlich jetzt weniger Meisterschaften gewonnen haben, aber es belebt natürlich das Geschäft und die Konkurrenz und das sind die entscheidenden und wichtigen Spiele, auf die man natürlich auch in der Saison hintrainiert und die dann auch wenn man sie verliert, trotzdem Spaß machen und man kann sich daran aufrichten und man kämpft halt dafür. Das ist toll. Ich sage mal, wenn ich jetzt im vergangenen Wochenende also auch die Pokalmeisterschaft sehe, die Duisburger geben sich da jetzt im Moment auch Mühe und haben, ich sage mal, auch eine ordentliche Leistung an dem Wochenende gezeigt. Das ist also schön. Ludwigsburg als die vierte Mannschaft ist auch, sagen wir mal, sehr dabei, ich sage mal, zu investieren. Sicherlich stellt sich ja dann immer wieder die Frage, ja, man investiert zu viel in ausländische Spieler und nicht in eigene Spieler. Das ist irgendwo richtig, aber das ist auch der Sache geschuldet. Man möchte die jungen Spieler natürlich wirklich fördern und wir wollen natürlich auch eine bessere Nationalmannschaft haben, die auf Meisterschaften teilnimmt. Aber das ist natürlich ein Prozess. Und ich glaube, dass man, ich sage mal, in Hannover, auch in Berlin jetzt auf dem Weg ist, die jungen Leute nach vorne zu bringen und zu unterstützen, dass sie also auch, ich sage mal, ihre Erfahrungen sammeln können in den Vereinen in der Champions League, um diese dann in der Nationalmannschaft weiterzugeben. Ludwigsburg konnte das natürlich, sagen wir mal, jetzt auch nicht so schnell machen. Um oben mitzuspielen, haben sie natürlich jetzt viele ausländische Spieler, um erstmal überhaupt da oben anzukommen. Und es ist dann die Frage, wie arbeiten sie jetzt weiter, um auch den Nachwuchs also entsprechend zu fördern. Duisburg hat das jahrelang immer gemacht und die haben, aber sind in der Regel immer mit wenigen Ausländern ausgekommen, muss man also auch sagen, die Duisburger auch immer versucht, die deutschen Spieler, ich sag mal, zu fördern, ist das in Ordnung. Potsdam ist da auch eine Mannschaft, die man also nennen muss, die versucht, da oben, ich sage mal, Fuß zu fassen. Das ist ihnen also jetzt ein paar Jahre geglückt, dass sie immer den dritten Platz in Deutschland schon erreicht haben. Haben jetzt, sagen wir mal, in der Saison wahrscheinlich ein bisschen zu kämpfen, da läuft es ein bisschen rückwärts, aber andererseits arbeiten die dort also auch gut und das sind schon Mannschaften, wo man sagen kann, die brauchen Unterstützung, auch von der öffentlichen Seite her und die bekommen sie ja auch, kann natürlich immer mehr sein, das muss man also auch sagen, aber gut, da wird gearbeitet. Das weiß ich. Wie das in den anderen Vereinen ist, die jetzt also nicht genannt sind, die möchten mit Sicherheit auch arbeiten. Wie, ich sage mal, vom Umfang her, wie die diese Möglichkeiten haben. Man hört das natürlich immer wieder, ja, wir haben auch Schwierigkeiten auch mit der Anreise und sonst irgendwas und die Leute müssen ja arbeiten und die haben zu studieren und wir haben ja gar nicht so viel Zeit. Das ist das Problem. Ja, man muss diese Bedingungen zu schaffen, dass die Leute auch wirklich Zeit haben, entsprechende Umfänge zu trainieren, um dann, ich sage mal, die Leistung ja auch hochzuhalten. Meine Zeit, als ich jung war, ich sage mal, das war auch unser Vorteil, warum wir, glaube ich, die Nase häufig vorne hatten. Wir haben damals auch viermal abends und viermal morgens trainiert, ja. Und das hilft, das kann man also definitiv sagen. Und die mich als Torwart muss ich da ausschließen, aber die Spieler, mit denen die damals nominiert waren, die sind teilweise schneller geschwommen, als die Leute heute schwimmen. Und das hängt auch ein bisschen mit den Umfängen zusammen. Das hatten wir damals schon. Da hatten wir einen Standortvorteil mit Berlin, weil wir da halt wirklich gute Unterstützung hatten. Und heutzutage sieht man das ja auch. Man hat das in Potsdam, es gibt das in Hannover, in Berlin jetzt auch, dass man Sportschulen hat, Internate hat, wo man die Leute unterbringt, dass die gerade die auch die jungen Spieler zweimal am Tag trainieren können. Das funktioniert natürlich, da kommen schon einige Leute, aber es ist, sagen wir mal, nicht so flächenmäßig verbreitet, dass das also überall in Deutschland passiert. Und man braucht genauso starke Standorte in Süddeutschland, wo ich sage mal, die Wasserballvereine, ich sage mal, nicht so zahlreich gestreut sind. Ja, da muss man, und das ist halt, wie gesagt, immer abhängig von, benutze dieses Wort jetzt immer nochmal, weil wir so nett schon darüber gesprochen haben, irgendwelche Wahnsinnigen, die sagen, wir setzen uns dafür ein und wir machen das und haben Ideen und können Leute begeistern und die mitziehen und dann, ja, muss man mal sehen, wie das weitergeht.
Ja. Aber diese ganze Geschichte mit Umfänge und so, und wir hatten vorhin auch schon das Thema, wie bindet man idealerweise dann diese Nachwuchskräfte und Nachwuchsathleten oder jüngere Leute dann in diesen großen Verbund der etwas erfahrenen Leute ein, ne? Und da habe ich bisher eigentlich immer nur, denke ich mal, positive Rückmeldungen bekommen, also egal, mit wem ich darüber gesprochen habe. Das letzte Beispiel war jetzt der Finn Schütze, ne? zum Beispiel hier im Gespräch, der sich da wirklich sehr positiv zu geäußert, ne? Er sagt, also was Besseres kann einem eigentlich als junger Spieler mehr oder weniger nicht passieren, dass man selbst mit denen nur trainieren kann, ne? Also mit solchen Leuten, die man da jetzt, sage ich mal, um die Nase hat, egal, ob das jetzt bei Spandau oder was ist, ne? Idealerweise. Ja. Besser kann man sich ja nicht entwickeln.
Das ist richtig, natürlich, wenn das Niveau beim Training von den Spielern entscheidend, die da sind, ja. Und man lernt ja nicht nur vom Trainer, sondern man lernt ja auch von den erfahrenen und guten Spielern. Ja, aber das ist ja voll, man bekommt ja, soll den Input ja, wie gesagt, von allen Seiten bekommen. Und das, was sie im Wasser spüren und fühlen von ihren Gegenspielern, wenn die gut sind, ich sag mal, davon lernt man ja mindestens genauso viel wie von den Trainern.
Ja, und diese Spiele, die du vorhin sagtest, ne, die dann jetzt irgendwie vielleicht doch in den letzten Jahren definitiv enger geworden sind, also wenn es jetzt um die Meisterschaft geht, ne, dass man da jetzt nicht mehr Spiele super deutlich gewinnt oder mit Abstand irgendwie die Liga gewinnt, das zieht sich ja bis nach unten durch, ne, da hat ja keiner was von. Also die gibt's ja auch auf Jugendebene dann teilweise, dass so Spiele 32-2 ausgehen, das macht dann irgendwie auch auf beiden Seiten wenig Spaß und wenig Sinn unter Umständen.
Also, ja, na, das ist ja, wie gesagt, auch ein Punkt, der sehr kontrovers diskutiert wird, also auch von den Vereinen, von den Bundesliga-Vereinen. Ja, also wir haben 16, glaube ich, in diesem Jahr haben wir 18 Mannschaften, die grundsätzlich um die deutsche Meisterschaft spielen können. Nach meiner Einschätzung ist das natürlich viel zu viel. Das braucht man nicht. Ich sage mal, ich würde darüber plädieren, dass es, ich sage mal, tatsächlich, ich sage mal, eine Sechserliga gibt und gar nicht mal acht. Und die anderen, alle sollen Wasserball spielen und sowas. Aber wie gesagt, die Leute, das ist also wichtig, dass alle Wasserball spielen, aber die Leute, die also tatsächlich professionelle Bedingungen herstellen können. Ich will ja nicht sagen, dass die anderen das nicht wollen. Es gibt wahrscheinlich in jedem Standort ganz unterschiedliche Gründe, warum es nicht funktioniert. Geld ist dabei mit Sicherheit auch ein Riesenfaktor oder der Hauptfaktor wahrscheinlich auch. Aber da, wo man die Chance hat, Leistungen auf diese Art und Weise bestmöglich produzieren zu können, die sollten sich untereinander messen mit einem System, was dann dafür passend natürlich gefunden werden muss. Und es gibt ja auch immer wieder diese Auseinandersetzung, dass Vereine sagen, wir möchten gerne im Sommer in unserem Vereinsbädern spielen. Habt ihr volles Verständnis für, das ist vollkommen richtig. Passt aber nicht in diese, das kann man auch kritisieren, diese internationale Saison, was Len und was FINA dann zusammen da verhackstücken. Ja, nächsten Jahr gibt es eine Weltmeisterschaft und eine Europameisterschaft. Es wird Champions League gespielt, es wird Weltliga gespielt, wir spielen unsere Meisterschaft, unseren Pokal. Das ist eine Termindichte, eine Terminenge, die ist also unglaublich. Und da braucht man in Deutschland im Prinzip, ich sage mal, nicht so eine große Liga spielt. Wenn man sagt, die Leute, die sich international es leisten können und es schaffen, international zu spielen, nehmen wir ruhig die ersten sechs Mannschaften, die sollen eine Runde spielen, egal wie die dann nachher aussieht. Und die anderen, die das nicht können, auch wenn sie es möglicherweise wollen, die sollen in einer separaten Runde dann auch im Sommer spielen können. Ja, wenn dort keine Nationalspieler auftauchen in den Mannschaften, ist das ja, wie gesagt, kein großes Ding. Wenn man in der Lage ist, sich weiterzuentwickeln und anzuklopfen und sagen, wir möchten auch größer spielen und man es einem gelingt, hat man die Option aufzusteigen oder abzusteigen. Das ist ganz normal, wie in jeder anderen
Sportart. Gibt es das Modell so oder so ähnlich vielleicht schon irgendwo im Ausland?
Also ich glaube, dass Deutschland mit Abstand die größte Liga hat. Die Ligen sind unterschiedlich stark. Die haben also, wie gesagt, im Mittelmeerraum spielen sie auch diese mediterrane Runde. Dort, da gibt es nicht so viele Mannschaften wie in Deutschland. Ja, aber gut, das, ja, also ich kann das natürlich nachvollziehen. Alle möchten gerne sagen, wir sind erste Bundesliga oder so. Das ist ja vernünftig. Aber jeder sollte in den Spiegel schauen und sollte für sich persönlich feststellen, kann ich das leisten, Leistungssport zu treiben? Sicherlich muss ich für mich auch definieren, was ist für mich Leistungssport? Kann ich es treiben? Und habe ich eine reelle Chance, ich sage mal, ein Ziel zu erreichen, was ich mir setze, oder ist das vielleicht zu hoch gesetzt? Und das muss man halt entsprechend beurteilen. Und wenn man grundsätzlich weiß, ich fahre jetzt nach Hannover, ich fahre nach Berlin oder auch nach Duisburg oder nach Potsdam und habe eigentlich gar keine Chance zu gewinnen oder rechne mir das gar nicht aus, ist das ja für die Motivation schon mal doof. Es gibt genügend Mannschaften, wo man immer wieder hört, auch wenn da ein paar Mal lieber gar nicht hin, dann fährt man mit einer kleineren Mannschaft hin. Das trifft nicht für alle zu, natürlich. Aber es kommt immer mal wieder vor, wenn man sagt, oh, sie sehen da gar keine Perspektive, muss ich mich nicht verhauen lassen, bleibe ich denn lieber zu Hause. Sowas kommt immer mal wieder vor und das dürfte gar nicht sein. Optimal wäre, wenn wirklich, wo man sagt, jeder hat die Chance, mal jeden zu schlagen. Wie sieht man es in der Fußball-Bundesliga? Gut, da ist es auch schwer, Bayern München zu schlagen. Aber es gibt immer mal wieder Überraschungen, wo man sagt, meine Güte, da war jetzt eine vermeintlich bessere Mannschaft nicht gut drauf und ist von so einem Down Under doch tatsächlich geschlagen worden. Das ist im Wasserball ja kaum möglich.
Würde ich jetzt auch eher sagen, dass das eher weniger vorkommt, ne? Dass jetzt, sage ich
mal, irgendwie,
ja, eine Mannschaft jetzt Spandau oder Waspo schlägt, nur weil die jetzt irgendwie einen schlechten Tag haben und die anderen jetzt irgendwie einen guten erwischt haben. Ich glaube, da ist der Unterschied immer noch groß genug, dann um das Spiel nicht zu verlieren.
Ja, schön wäre das natürlich, wenn es immer wieder, ich sage mal, Spiele gibt, wo man sich mit unterschiedlichen Vereinen immer reiben kann. Also das passiert natürlich, ich sag mal, in der mittleren, unteren Hälfte passiert das, dass man dort enge Spiele hat. Das ist auch gut. Aber von daher macht es, sagen wir mal, wirklich keinen Sinn, Mannschaften, die Nationalspieler haben, ich sage mal, solchen Spielen auszusetzen, weil die haben alleine schon durch die wie bereits genannte Dichte von Wettkämpfen so viel zu tun, dass die diese Spiele wirklich nicht brauchen.
Ja, genau. Und dann würde man die ja quasi da so ein bisschen rausnehmen, ne, indem man die quasi gar nicht in die Situation versetzt, jetzt irgendwie noch 20 Spiele mehr machen zu müssen, wo man dann vielleicht doch mit 12, 18, ich weiß nicht, wie viele Toren dann gewinnt oder verliert halt dementsprechend. Das macht ja dann gar keinen Sinn. So, damit aber genug zum Stand der deutschen Wasserballliga für heute im Gespräch mit Peter. In der nächsten Woche geht's dann weiter mit dem zweiten Teil des Gesprächs und natürlich freue ich mich auch dann, wenn ihr wieder dabei einschaltet und dabei seid und natürlich freue ich mich nach wie vor über euer Feedback, eure Kommentare, wenn ihr die Links zum Podcast natürlich teilt mit eurem Netzwerk und wer ein wenig aktiv dabei unterstützen möchte als Supporter, der sollte vielleicht noch ein paar Sekunden dranbleiben, denn nach der Abspannmusik gibt es dazu noch ein paar weitere Informationen. Also, ich freue mich auf euch. Bis bald, bleibt gesund. Ciao, tschüss aus Hannover. Ja, zunächst einmal vielen Dank, dass ihr bis jetzt durchgehalten habt und euch vielleicht auch noch den kleinen Zusatz nach dem eigentlichen Abspann dieser Episode anhört. Ja, wie schon angekündigt, hier noch mal ein paar weitere Informationen dazu, vielleicht als Supporter des Podcasts aktiv zu werden oder sich, wenn man so möchte, ein wenig mehr zu involvieren und engagieren. Natürlich freut es mich immens, dass der Podcast jetzt nach mehr als einem Jahr und fast 50 Folgen hoffentlich immer noch großen Anklang findet. Mir macht es nach wie vor sehr, sehr viel Spaß. Und natürlich würde ich das Ganze dann nicht so mit Hingabe und Herzblut sozusagen tun, wenn das nicht der Fall wäre. Und natürlich freut es mich immer, wenn ich Feedback von euch bekomme, wenn die Links zu Episoden geteilt werden, wenn wir in die Diskussionen kommen, wenn der Podcast quasi seine Kreise zieht innerhalb der Wasserball-Community. Aber natürlich, wie ihr euch vorstellen könnt, ist das Ganze natürlich auch mit Aufwand verbunden. Natürlich geht es nicht darum, mir jetzt irgendwie persönlich die Taschen voll zu machen. Das liegt mir ganz, ganz fern. Es geht im Grunde genommen auch nur darum, eventuelle Aktionen durchführen zu können, Equipment zu bestellen, Material bestellen zu können und so weiter und so fort. Und um diese Dinge durchführen zu können, suche ich natürlich auch immer noch nach Unterstützern und Supportern. Und dafür habe ich ja natürlich schon vor einiger Zeit auf der Webseite des Podcasts einen Link eingebunden zu einer Plattform, die sich darum kümmert, im Grunde genommen genau diese Möglichkeiten zu schaffen, relativ unkompliziert und schnell und unbürokratisch einen gewissen monetären Geldbetrag an Kreative, in dem Fall dann natürlich an den Podcast hier zu richten und zukommen zu lassen. Und da würde ich mich natürlich an der Stelle nochmal freuen, wenn der ein oder andere sich vielleicht hier als Podcast-Buddy für einen monatlichen Betrag von 10 € engagieren könnte oder möchte. Natürlich kann man auch auf der Webseite, wenn ihr dort landet oder mal drauf geht auf die Webseite, also www.schulzekopp.de ist natürlich immer noch die Landingpage oder die Homepage des Podcastes, und dort findet ihr ganz oben den Absprung zu der Plattform Patreon, und dort habt ihr dann die Möglichkeit, wie gesagt, entweder für 10 € im Monat Podcast-Buddy zu werden oder eben selber einen Unterstützungsbeitrag, wie es hier so schön heißt, selber festzulegen, wo ihr für euch bestimmt, wie lange ich welchen Betrag oder ihr dann sozusagen spenden wollt oder den Podcast dann an der Stelle unterstützen möchtet. Wie gesagt, es ist nichts, wo ich mir persönlich die Taschen mit voll machen möchte, sondern nur um den Podcast halt weiter auszubauen, zu bewerben. Ne, das ist dann auch so ein Punkt, wenn man halt Werbung machen möchte, dann kostet das natürlich auch was. Und da liegt mir natürlich sehr dran, den Podcast und dem Wasserballsport an sich immer noch populärer zu machen. Und das ist immer nicht nur mit Mühe und der Hingabe sozusagen getan, sondern die jeweiligen Plattformen möchten dann natürlich auch so den ein oder anderen Euro dafür sehen. Also vielleicht kann sich der ein oder andere da noch kurzfristig, mittel- bis langfristig zu durchringen, dort Podcast-Buddy zu werden oder, wie gesagt, jeden anderen Betrag, den ihr euch hier vorstellen könnt, als Unterstützungsbeitrag abzugeben. Das wäre super. Ja, dazu vielleicht später nochmal mehr. Das soll es an der Stelle aber auch schon mal gewesen sein. Ich freue mich, wie gesagt, dass ihr bis zum Schluss ausgehalten habt, und vielleicht kriegen wir den ein oder anderen Euro zusammen und den ein oder anderen Podcast-Buddy vielleicht auch, dass wir vielleicht da noch ein bisschen zusammen gemeinsam wachsen können. Und ja, ich freue mich auf euer Feedback. Und ja, bis dahin, wie gesagt, bleibt gesund. Ciao, tschüss aus Hannover.